Ja, kommen wir zu den Inhalten. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem ganzen Thema Standardisierung der IT. Wie wir bereits letztes Mal schon angedeutet haben, ist also diese Fragestellung Standardisierung der IT einer der ganz zentralen Aufgaben von so einem betrieblichen Informationsmanagement. Stellen Sie sich also vor, so ein Stab, ja, zentraler IT-Stab, der auf zentraler Ebene des Unternehmens angesiedelt ist, trifft also Entscheidungen darüber, ob vielleicht im gesamten Unternehmen oder gar im ganzen Konzern auf einen Standard gesetzt wird, etwa SAP-Anwendungssoftware, oder ob wir sagen, wir lassen auch Individualität zu, in dem Sinne, dass verschiedene Funktionsbereiche vielleicht unterschiedliche Standards nutzen. Zu dem Bereich Standardisierung gibt es zum einen ökonomische Theorie, die uns einige ganz spannende Aussagen darüber liefert, wie die Märkte denn so ticken, auf denen sogenannte Netzeffekte herrschen. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und danach werden wir, das wird uns bestimmt diese Stunde heute beschäftigen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und danach werden wir ein Entscheidungsmodell kennenlernen, das sozusagen eine Hilfe dafür bieten kann, wie man in so einem Konzern eigentlich diese Standardisierungsentscheidungen trifft. Wir hatten es letzte Stunde schon ganz kurz angesprochen. Das wären hier so Beispiele für verschiedene Typen von Standards, wo die Frage also lautet, was standardisiere ich denn? Ja, setze ich vielleicht durch, dass in meinem ganzen Unternehmen als Betriebssystem Windows läuft, oder sage ich, dass wir komplett auf Linux setzen? Netzstandards, Anwendungssoftware, Datenbanken und hier der besondere, die besonders wichtige Entscheidung, Standardsoftware versus Individualsoftware. Ja, wir hatten es letzte Stunde schon besprochen, nochmal als Wiederholung. Wie würden wir denn Standardsoftware und Individualsoftware definieren? Weiß es noch jemand? Ja? Genau.
Individualsoftware ist speziell auf die Bedürfnisse von einzelnen Kunden.
Richtig, genau. Standardsoftware wird für den individuellen Markt entwickelt. Also große Player, SAP in der Welt für betriebswirtschaftliche Standardsoftware, Microsoft in der Office-Welt, auch so Unternehmen wie Oracle, die Datenbanksysteme herstellen. Ne? Auch das ist Standardsoftware, weil so eine Datenbank jetzt ja nicht individuell für Sie oder Sie oder Sie geschrieben wird, sondern auch für den anonymen Markt. Und dementsprechend, genau wie es der Kommilitone sagt, die Individualsoftware, also die Software, die ganz auf spezifische Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist. Wenn Sie also sagen, ich hätte gerne ganz spezielle Controlling-Software, die eine ganz besonders tolle Deckungsbeitragsrechnung macht oder eine Planungsrechnung, dann würden Sie das in Auftrag geben für die Entwicklung. Ja, wer könnten mögliche Auftragnehmer sein für so eine Entwicklung? Das wäre möglicherweise die interne IT-Abteilung, ja, die vielleicht Ressourcen für sowas hat. Das wären natürlich aber auch externe Softwarehäuser, ein bekanntes deutsches Softwarehaus, was Individualsoftware strickt, wäre SD&M. Und natürlich ganz besonders stark in dem Umfeld sind die ganzen indischen Anbieter, ne, wie beispielsweise Infosys oder amerikanisch-indisches Unternehmen, Cognizant vielleicht. Ne? Oder aber eben auch die ganzen Unternehmensberatungsgesellschaften. Da gibt es also keine konkreten Zahlen, wie viel Umsatz jetzt so eine Beratungsgesellschaft wie Accenture mit Individualsoftware macht. Das werden sie aus den Geschäftsberichten so nicht rauskriegen. Aber laut meiner Erfahrung in sehr, sehr vielen IT-Projekten, wo diese Beratungsgesellschaften drinstecken, wird genau für den Kunden viel Individualsoftware entwickelt. Also gefühlsmäßig auch dort ein riesengroßer Umsatz, der mit Individualsoftware gemacht wird. Ja, vielleicht relativ kurz. Was ist eigentlich ein Standard, wenn wir davon reden? Standard, Standardisierung. Dokumentierte von der Industrie oder beziehungsweise den Anwendern anerkannte und oder von Institutionen verabschiedete Richtlinien oder Konventionen über Produkteigenschaften oder Vorgehensweisen. Wichtig ist für uns die Unterscheidung zwischen de facto und de jure Standard. De facto Standard ist einer, der sich einfach irgendwie am Markt durchgesetzt hat. So einfach ist das. Microsoft etwa. De jure Standard hat sozusagen so eine Art Stempel, dass er von einer Standardisierungsorganisation verabschiedet worden ist, etwa der ISO, der International Organization for Standardization, oder etwa vom W3C, vom World Wide Web Consortium, das insbesondere Webstandards entwickelt und verabschiedet. Ne? Und ein IT-Standard ist jetzt genau das, was hier so ein Standard ist und eben spezifiziert solche Standards für den Hardware- und oder Software- oder Netzbereich. Ne? So, wichtige Unterscheidung, offene Standards versus proprietäre Standards. Offene Standards zeichnen sich dadurch aus, dass sie herstellerunabhängig sind und dass die Spezifikationen entsprechend offen liegen. Ja? Und da hatten wir gesagt, ein Beispiel hierfür wäre etwa XML. Und habe ich Ihnen jetzt einfach hier mal zwei Folien dazu reingebastelt, dass Sie da vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, was hinter der Idee von XML steht, ganz, ganz kurz und knapp. Und insbesondere sollten Sie verstehen, warum das ein offener Standard ist und was eigentlich das Besondere daran ist. Also XML kann einiges mehr im Vergleich zu HTML. Also HTML, ich mache es gleich anhand dieses Beispiels. Ich glaube, dann begreifen wir es relativ schnell, worum es da geht und was die Besonderheit der Offenheit ist. Also HTML, Seitenbeschreibungssprache für das Internet mal einfach ausgedrückt. Also wenn Sie Ihre Webseite, Ihre persönliche ins Netz stellen oder wie an der TU Darmstadt, dann sind die in der Regel in HTML geschrieben. Und das ist eine reine Seitenbeschreibungssprache. Da können Sie also vielleicht sagen, okay, dass ein bestimmter Text dann entsprechend fett dargestellt wird. Hier in dem Fall, hier auf der linken Seite, der John Bosack. Und hier steht so ein Text drin, der heißt XML Java and the Future of the Web. Und wenn Sie sich jetzt so ein HTML-Dokument anschauen, ja, und wissen jetzt nicht, wer John Bosack ist, ich nehme an, die meisten wissen es nicht, wer der John Bosack ist, können Sie damit auch gar nichts anfangen mit diesem HTML-Code, wie er hier steht. Anders, hier auf der anderen Seite der XML-Code, ein offener Standard, XML, also ein Beispiel für einen offenen Standard, ein de jure Standard ist von dem World Wide Web Consortium verabschiedet worden. Da haben Sie nun die Möglichkeiten, unter anderem solche sogenannten semantischen Tags hier einzubinden. Ein Tag, geschrieben TAG hier, ist nichts anderes als praktisch dieses Zeichen verbunden mit diesem und da drin steht ein Begriff. Und wenn Sie sich dieses XML-Dokument hier rechts anschauen, dann sehen Sie schon entsprechend, dass Sie auf einmal verstehen, worum es geht. Nämlich es geht um die Beschreibung eines Artikels. Ja? Der Artikel ist geschrieben von einem Autor namens John Bosack und hat einen Titel und der Titel heißt XML Java and the Future of the Web. Ja? So, und jetzt gibt es hier bei diesem Standard eben bestimmte Konventionen und Regeln, die sagen etwa, dass hier ein solcher Tag, der geöffnet worden ist, auch entsprechend geschlossen werden muss. Hier mit einer entsprechenden Regel, dass dann auch so ein Slash dann davor kommt. Sie sehen auch, dass es möglich ist, solche Hierarchien abzubilden. Also Artikel besteht aus Autor und Titel. Ja? Solche Hierarchien könnten Sie hier auch nicht darstellen. Das heißt, wir haben praktisch eine Sprache zur Darstellung von strukturierten Dokumenten. Und die Regeln, wie diese Dokumente darzustellen sind, wie Sie es hier in diesem Beispiel sehen, das ist also das, was den Standard XML ausmacht. So, und die Besonderheit ist nun an der Offenheit dieses Standards, ja, dass diese Regeln, diese Spezifikationen des Standards, die finden Sie also auf der Seite des World Wide Web Consortiums. Das ist, wenn man auch einfach mal reingucken will, also keiner braucht diese Regeln jetzt genau zu kennen, keine Sorge, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, dann gehen Sie einfach auf die Seite www.w3c.org, ja, und auf dieser Seite stehen dann so ungefähr in 30 Seiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, stehen also genau die Regeln und Spezifikationen, wie dieser Standard XML eben funktioniert. Da gibt es also keine Geheimnisse und jeder hier im Raum oder wo auch immer kann entsprechend diesen Standard verwenden und nutzen und es ist völlig kostenlos. Deswegen offener Standard. Ein Beispiel hier, was man mit diesem Standard etwa machen kann, ist, dass Sie auf Basis von XML dann hier solche Dokumente darstellen. Ja? Und so ein Dokument, das wäre hier jetzt ein Bestelldokument, besteht aus dem Auftragskopf, Auftragspositionen. Die Auftragspositionen bestehen ihrerseits wieder aus verschiedenen Positionen. Sie werfen einen Blick auf das Dokument und kapieren letztendlich sofort, worum es dort geht. Und dann können Sie etwa XML dazu verwenden, solche Geschäftsdokumente zu beschreiben. Ja? Und diese Bestellung könnten Sie nun etwa von einem, sagen wir mal, ein Automobilhersteller könnte die entsprechend so eben an seine Zulieferer schicken und dann könnten auf elektronischem Wege dann die Bestellungen verschickt werden, Rechnungen ausgetauscht werden und so weiter. Also wir haben einen offenen Standard, den jeder wirklich nutzen kann und jeder kennt, weiß genau, wie das Ding funktioniert. Jetzt könnte man ja sagen, das ist doch eigentlich ja eine klare Sache, ja. Aber bei proprietären Standards sieht diese Welt eben etwas anders aus. Proprietäre Standards, herstellerabhängige Standards zeichnen sich oft dadurch aus, dass die Hersteller darum ein kleines Geheimnis machen. Ja? Also die Hersteller, beispielsweise Microsoft, hat in den letzten Jahren seine eigenen Standards, seine Schnittstellenspezifikationen nicht frei, zugänglich, öffentlich sozusagen ins Netz gestellt. Was könnte denn so die strategische Idee von Microsoft gewesen sein, das nicht zu tun? Ne? Warum kann denn so ein proprietärer Standard, also proprietärer Standard ist, würde ich mal sagen, für den Anwender so gut wie immer schlecht. Also mir fällt jetzt kaum ein Beispiel ein, dass ein proprietärer Standard für einen Anwender was Gutes sein könnte. Ja, der Anwender will offene Standards haben. Aber warum könnte denn ein proprietärer Standard aus Sicht von so einem Hersteller wie Microsoft beispielsweise, aber auch SAP vielleicht ganz interessant sein, ja? Ganz genau, sehr gut. Also provokant ausgedrückt kann man als Hersteller mit proprietären Standards möglichen anderen Herstellern oder Konkurrenten das Leben schwer machen. Das Leben schwer machen insofern, als dass man die entsprechenden Schnittstellenspezifikationen überhaupt nicht preisgibt. Welche Konsequenz hat das? Das hat die Konsequenz, dass andere Hersteller beispielsweise große Probleme hätten, Anwendungssoftware für ein Betriebssystem zu schreiben. Ja, wenn ein Betriebssystemhersteller die Spezifikationen nicht völlig freigibt, ja, haben es andere schwer, entsprechend dafür Anwendungssoftware zu schreiben. Und dann hat man natürlich als Anbieter wiederum die Chance, selbst auch diesen Anwendungssoftware-Markt abzugreifen, oder? Man verlangt eben Lizenzgebühren dafür, dass man anderen Softwareanbietern diese Schnittstelleninformationen eben gibt. Ne? Das ist also genau einer der Themen, das haben Sie vielleicht am Rande mitbekommen, worum es immer geht, wenn Microsoft von der EU-Kommission auf Schadensersatz verklagt wird. Ne? Da geht es immer um die Fragestellung Offenlegung der Schnittstellen. Das ist die eine große Fragestellung. Und die zweite große Fragestellung ist die der Bündelung von Produkten. Und diese beiden Sachen hängen eng zusammen, nämlich Bündelung von Produkten. Da ist immer das Beispiel, an dem sich die EU-Kommission immer aufgehängt hat, obwohl das eigentlich noch ein recht harmloses Beispiel ist, dass Microsoft entsprechend mit dem Betriebssystem in der Regel gleich den Browser und diesen Real Media Player mit ausliefert. Der ist sozusagen gleich sozusagen in dem Produkt selbst drin gebündelt, ja. Und dann sagen die eben, okay, wenn diese Schnittstellen in Spezifikationen nicht frei und offen sind, haben es eben andere Anbieter schwer, selbst Software für das Betriebssystem zu entwickeln, Ad 1. Und Ad 2, wenn der Anwender schon diese ganzen Produktpalette, in dem wir von Microsoft sich sofort mehr oder weniger automatisch installiert, ja, hat er vielleicht auch wenig Zeit und Lust und wird es selten tun, dann entsprechende Konkurrenzprodukte zu installieren. Das ist also der Punkt, warum solche proprietären Standards also durchaus ein strategischer Wettbewerbsvorteil für Anbieter sein können und insbesondere für große Anbieter. Ja, bitte. Wie bitte nochmal? Ja, ja, die Anmerkung lautet, es ist doch eigentlich das gute Recht von Microsoft, entsprechend das anzubieten, was sie letztendlich wollen. Ja, und für den Kunden ist es ja auch, kann es ja auch eine nette Sache sein, wenn man sozusagen alles auf einmal bekommt. Ne? Die Begründung der EU-Kommission ist die, und die werden wir, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, jetzt im Laufe der Stunde noch ein bisschen besser verstehen, dass Softwaremarkt sich durch Netzeffekte auszeichnet, der eben besondere Merkmale hat. Und dass auf diese Weise, ich versuche Ihnen die Frage schon mal jetzt zu beantworten, vielleicht verstehen wir es hinterher noch ein bisschen besser, dass auf diese Weise die Innovationstätigkeit in der gesamten Industrie letztendlich etwas geschwächt wird. Also es geht der EU-Kommission darum, dass durch diese strategischen Maßnahmen letztendlich eine monopolartige Konstellation entsteht. Ich greife das jetzt hier schon mal vorne weg. Diese Netzeffektmärkte tendieren dazu, dass sie Winner-Takes-it-all-Märkte sind in Richtung von Monopolen. Und beispielsweise Microsoft ist so ein Quasi-Monopolist. Und die Volkswirtschaftslehre würde jetzt sagen, okay, bei einem Monopol kann der Monopolist einen entsprechenden sogenannten Cornoschen Preis ermitteln. Ne? Grundstudium lässt grüßen. Ja? Und sozusagen, wie heißt das? Oh ja, das kommt ja auch ins Schwimmen. Die Konsumentenrente entsprechend abschöpfen. Genau, das war die Idee von diesen monopolistischen Märkten. Und die Preise erhöhen. Hat Microsoft aber nie gemacht. Ja, muss man auch sagen, haben sie nie gemacht. Also die Produkte sind etwa so teuer wie früher auch. Also das war nicht der Punkt, der die EU-Kommission beißt, sondern der Punkt war, diese Softwaremärkte tendieren zu Monopolmärkten. Und gerade auf diesen Märkten im Bereich Software ist, wenn es dann einen Mitwettbewerber so schwer hat, ist dann eben die Innovationstätigkeit in Gefahr. So nach dem Motto, wenn verschiedene andere tätig werden, in dem Moment gibt es eben einen Wettbewerb und man wird innovativer. Ein ganz schönes Beispiel, dass die EU-Kommission da vielleicht nicht so ganz falsch liegt, ist, wenn Sie dran denken, an den Wettbewerb zwischen verschiedenen Internetbrowsern. Also da hatte sich ja eine Weile dann Microsoft Internet Explorer völlig durchgesetzt. Und wenn Sie die Experten fragen, also ich bin jetzt kein Experte für Webbrowser, muss ich auch sagen, aber wenn Sie so gerade die Techies gefragt haben, haben die also alle gesagt, okay, dieser Internet Explorer gerade in der Version 6 hat nicht allzu viel getaugt. Dann kam mit Firefox ein sehr starker Wettbewerber aus der Open-Source-Welt, Open-Source werden wir auch noch hier in der Vorlesung behandeln, und hat wirklich signifikante Marktanteile geholt, haben sie auch immer noch. Und das war dann der sozusagen ja der Auslöser, dass Microsoft dann mit dem Internet Explorer 7.0 wiederum einen ganz vernünftigen Browser weiterentwickelt hat. Ne? Das so viel zum Thema Innovationstätigkeit und Wettbewerb. Ne? Und das war sozusagen die Idee der EU-Kommission. Ja, bitte. Beides. Das sind genau die beiden Punkte, die ich eben genannt hatte. Ne? Also einmal die praktisch diese feste Bündelung, ja, und zum anderen die Nicht-Offenlegung der Schnittstellen. Also beispielsweise war ja auch ein Ergebnis, Microsoft ist zu einer recht hohen Strafe verurteilt worden. Ich glaube, das war 200 Millionen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig, wie viel es war. Und sie sind dazu gezwungen worden, die Lizenzpreise für die Offenlegung der Schnittstellen ganz deutlich zu senken. Ja, also es sind zwei verschiedene Punkte, ja, die aber eng zusammengehören, ja.
Ja. Aber Microsoft kann doch sein Paket zusammenstellen im Prinzip, wie es will. Und ich weiß auch, wenn ich das kaufe, ich kaufe den Media Player mit. Mhm. Den will ich auch haben. Und sonst können wir ja dann einen anderen Preis verlangen. Also das verstehe ich nicht, wie man da jemanden zwingen kann, der seinen Media Player nicht
ja. Also was wir da vielleicht mal machen sollten, das ist ein, weil in die juristischen Details gucke ich da auch nicht rein. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, so mein Bauchgefühl tickt da in eine ganz ähnliche Richtung. Ja. Wer sich da ziemlich gut auskennt, ist der Jochen Mali, der hier ja auch am Fachbereich ist. Der ist da wirklich fit wie ein Turnschuh. ich frage den einfach mal, ob er Zeit und Lust hat, hier vielleicht mal eine Viertelstunde. Wenn Sie Lust haben, ich finde das Thema ist ganz nett eigentlich, dass er Ihnen das vielleicht mal verklickert, ja.
Ich wollte fragen, war es nicht auch ein Problem, was man die Software nicht runterbekommt? Wenn man sagen, man installiert hat, also Media Player wieder aus Windows rauszubekommen, würde ich dann ein bisschen Ding.
Ja, die.
Ich weiß nicht, ob da auch noch irgendwelche Tracks sagen, sagen, wie es genau geht, also Messenger oder irgendwas runterzuschmeißen und sagen, mit installiert ist es ja nach Möglichkeit wegen der Möglichkeit.
Ja genau, sagen wir es mal recht neutral, ja, die Bündelung der Produkte ist relativ eng, ja. Das ist an vielen Beispielen schon aufgefallen. Also ich habe es jetzt nicht versucht, die Dinger runterzuschmeißen, aber das ist eine ganz gängige Strategie. Ich hatte vor ein paar Jahren zu Hause mal einen T-Online-Account und hatte da dann versucht, die T-Online-Software, weil ich dann zum anderen Anbieter irgendwann mal übergewechselt bin, ja, diese T-Online-Software zu entfernen, ja, die war sowas von widerspenstig, ja, die ließ sich definitiv nicht löschen. Und da war der Internet Explorer auch dran gebündelt, also ich hab das Ding dann völlig runtergefahren, platt gemacht und irgendwann waren wieder hochgefahren. Ne. Also die Bündelung ist tatsächlich sehr eng. Ne. Die Argumentation von Ihnen, das ist übrigens auch eine ganz ähnliche, die Microsoft-Anwälte so wie die argumentiert haben. Die hatten gesagt, man könnte ja beispielsweise auch im Automobilhersteller, haben Sie gerade gesagt, oder wie? Man könne ja beispielsweise im Automobilhersteller nicht verbieten, einen bestimmten CD-Player oder ein bestimmtes Radio jetzt da entsprechend einzubauen, wenn es für den Kunden eben vorteilhaft ist, dass er gleich die entsprechenden Produkte dort eben integriert hat. Aber offenbar hat die EU-Kommission sich diesen Argumenten ja nicht so offen gezeigt, ne, sondern haben halt gesagt, okay, aber das Thema, dass Innovationen behindert werden, wiegt letztendlich höher. Erst Sie und dann Sie, ja. Richtig, ja, genau. So in diese Richtung würde ich vermuten, haben es die Juristen dann auch interpretiert. Ja. Genau, ja, richtig, ja, genau. Ja. Mit dieser Herstellerabhängigkeit hat übrigens auch vor vielen, vielen Jahren, also das ist eigentlich ein altes Thema, hat die IBM auch immer früher in gewisser Weise Politik gemacht. IBM war, das habe ich so in einem meiner ersten Praxisprojekte nach dem Studium kennengelernt. Also IBM ist in vielen Großunternehmen vertreten mit einer Vielzahl von Großrechnersystemen, ja, und ganz spezifischer Software. Ja. Da gibt es so eigene Netzwerkstandards in der IBM-Welt, die nennen sich SNA. Und da hatten sie auch relativ wenig Wettbewerber. Aber so in ihren eigenen Standards, immer dann, wenn es sozusagen einem Konkurrenten, das war in der Großrechnerwelt, insbesondere Siemens, wenn Siemens dann mal in der Lage war, entsprechende Software zu entwickeln, ja, für die entsprechenden IBM-Standards, haben die ein neues Release, also eine neue Version rausgebracht, ja. Und ich sag's mal ganz untechnisch, ja, und die neue Version unterschied sich von der alten nicht durch großartige neue Funktionalitäten, sondern dadurch, dass zwei Bits umgeklappt worden sind. Ja. Und wenn so zwei Bits umgeklappt worden sind, also ein paar technische Details verändert worden sind, in dem Moment war die entsprechende Software der anderen Hersteller nicht mehr kompatibel. Ja. Wenn Sie als Hersteller der anderen Software aber nicht wissen, welche beiden Bits jetzt gerade umgeklappt worden sind, ja, haben Sie ein Problem. Ja. Und auf die Weise eben auch sozusagen selbst dann als einziger Anbieter in der Lage zu sein, den Kunden die kompatible Welt anzubieten, ist eine recht bewährte Strategie, herstellerabhängige, proprietäre Standards in die Welt zu setzen, gerade für größere Softwarehersteller. So, bei der Bewertung von Standards spielen sogenannte Netzeffekte eine zentrale Rolle. Netzeffekte ist so eine Art externer Effekt. Heißt nichts anderes, als dass je mehr Leute einen bestimmten Standard nutzen, umso vorteilhafter wird die Nutzung für die entsprechenden Anwender und Nutzer. Das einfachste Beispiel ist immer das Telefon. Ja, je mehr Leute ein Telefon nutzen, umso mehr Nutzen stiftet dieses Teil. Faxgerät identisch, E-Mail identisch. Oder eben auch so ein Standard, wie wir ihn gerade hatten, wie XML. Ja, je mehr Leute so einen XML-Standard entsprechend nutzen, umso vorteilhafter ist es für uns auch, diesen zu nutzen. Positive, negative Netzeffekte hatten wir letzte Stunde auch schon mal ganz kurz angesprochen. Wir unterscheiden diese Netzeffekte in direkte und indirekte Netzeffekte. Direkte Netzeffekte entstehen durch die Verbreitung von Standards ausgelöste einfachere Kommunikation. Also wenn wir einen bestimmten E-Mail-Standard haben, wenn wir einen XML-Standard haben und alle nutzen den, haben wir eine entsprechend vereinfachte Kommunikation. Sind die direkten Netzeffekte. Also einfache Geschichte. Indirekte Netzeffekte, ja, da geht es nun um diese sogenannten Komplementärgüter. Komplementärgüter, ergänzende Güter. Also ein schönes Beispiel wäre hier vielleicht, wir nehmen eine Standardsoftware und je weiter verbreitet die Standardsoftware ist, umso mehr Komplementärgüter gibt es für diese Standardsoftware. Beispielsweise Schulungen, beispielsweise Beratungen könnten solche Komplementärgüter sein. Oder wir nehmen so ein Beispiel wie XML, ja, was wir eben hatten. Das ist eine einfache Beschreibungssprache für solche strukturierten Dokumente. Da wäre ein Beispiel für ein Komplementärgut irgendein Software-Tool, ein Software-Werkzeug. Ja. Beispielsweise Tools, die Ihnen dabei helfen, solche Inhalte von XML-Dokumenten in Programme wie Java-Programme einzubinden. Und gilt sozusagen auch hier so eine Loop, ja, also je mehr Leute diesen XML-Standard nutzen, ja, umso eher werden entsprechende Tools entstehen. Und je mehr Tools dann wiederum entstehen, umso attraktiver wird entsprechend die Nutzung des XML-Standards. Und das ist genau die gleiche Loop, die wir haben, wenn wir vielleicht von Standardsoftware und Beratungsangeboten reden. Und diese Loop, die haben wir hier entsprechend dargestellt, hier als positive Feedbacks mal dargestellt. Also wir haben einen bestimmten Standard, nehmen wir XML, jetzt kommen neue Nutzer hinzu. Das heißt, der Wert des Netzwerks steigt. Also mit Netzwerk wird jetzt bezeichnet einfach die Menge der Nutzer von einem solchen Standard wie beispielsweise XML. Und wenn dieser Wert des Netzwerks wieder steigt, kommen wiederum neue Nutzer dazu. Ne? Also solche positiven Feedbacks hier. Und hier rechts in der Folie ist die gleiche Idee eingezeichnet für die indirekten Netzeffekte. Ne? Neue Nutzer kommen hinzu. Also XML verbreitet sich dadurch, die Anzahl der Komplementärgüter wird steigen, etwa die Anzahl der Tools. Dadurch steigt wiederum der Wert des Netzwerks, jetzt die ganzen XML-Nutzer und es kommen neue Nutzer hinzu. Das ist hier sozusagen die Idee der positiven Netzeffekte. So, solche Standards haben also offensichtlich einen sogenannten Netzeffekt-Nutzen. Neben diesem Netzeffekt-Nutzen gibt es aber auch einen Basisnutzen. Und das ist nun praktisch der Nutzen, den Ihnen etwa eine solche Standardsoftware liefert, wenn Sie diese Standardsoftware als einziger Mensch benutzen. Ja, das wäre hier so, so ein Beispiel. Sie nutzen Word meinetwegen als eine Standardsoftware. Da ziehen Sie einen bestimmten Nutzen draus aus der Anwendung. Das wäre der Basisnutzen. Ja. Und der Netzeffekt-Nutzen wäre dann entsprechend einfach der dadurch entsteht, dass das Doc-Format so schön verbreitet ist, dass Sie also praktisch mit Ihren Kommilitonen beispielsweise dann entsprechend ihre Dateien, ihre Seminararbeiten und was weiß ich was alles entsprechend austauschen können. Was wir hier vereinfacht angenommen haben, ist ein linearer Zusammenhang. Ein linearer Zusammenhang, der also zeigt, wir hätten hier also eine gerade Basisnutzen hier und je mehr Anzahl der Konsumenten da sind, umso größer wird letztlich der Gesamtnutzen für einen bestimmten Konsumenten i. Das ist eine willkürliche Annahme zunächst mal mit dem linearen positiven Zusammenhang. Wir werden noch zwei Modelle kennenlernen, also ein Modell, das auch auf diesem linearen Zusammenhang basiert, vielleicht am Ende der Stunde oder Anfang nächster Stunde. Und dann werden wir aber noch ein Modell kennenlernen danach, das diese Annahme der Linearität komplett aufgibt. Ja. So, dann definieren wir einen sogenannten Netzeffektfaktor, der jetzt nichts anderes sagt, als dass er misst, wie stark der Netzeffektnutzen im Vergleich zum Basisnutzen ist. Ja. Wenn wir diesen Faktor so definieren, C Netzeffektnutzen dividiert durch C plus B Netzeffektnutzen plus Basisnutzen, kriegen wir damit eine normierte Größe zwischen 0 und 1. Und Q gleich 0 würde heißen, wir haben einen Standard, der einen reinen Basisnutzen stiftet. Ja? Und Q gleich 1, wir hätten einen Standard, der einen reinen Netzeffektnutzen stiftet. So ein Beispiel für einen Standard mit Q gleich 1 wäre vielleicht ein sogenannter EDI-Standard. EDI ist eine recht verbreitete Kommunikationsform zwischen Unternehmen. Das sind also Standards, die festlegen, wie etwa Bestellungen, wie etwa Rechnungen, wie Lieferscheine zwischen verschiedenen Unternehmen verschickt werden. Das sind also keine technischen Standards, sondern es sind inhaltliche Standards. Also erinnern Sie sich einfach an unser XML-Dokument, das wir vorhin aufgelegt hatten. Dieses XML-Dokument war eine Bestellung. Wenn wir jetzt genau definieren, wie diese Bestellung aussieht, und unser Geschäftspartner nutzt die gleiche Beschreibung, den gleichen Standard, dann können wir entsprechend unsere Bestellungen, unsere Rechnungen über das Netz auf Basis dieses Standards austauschen. Ja. Das wäre so ein Standard, der eben umso vorteilhafter ist, je mehr Leute ihn nutzen. Das ist klar, denke ich. Aber er bringt an sich, wenn wir keine Kommunikations- und Geschäftspartner haben, bringt er uns allein eigentlich überhaupt nichts. Ja. Und insofern reiner Netzeffekt nutzen, das heißt Q gleich 1 hier an dieser Stelle. Ne? Und Basisnutzen mit Q gleich 0, das ist ein Fall, den wir also kaum hinkriegen werden in der IT-Welt bei Standards. Netzeffekte treten dort eigentlich immer auf. Aber so ein Beispiel für irgendeinen Q-Wert zwischen 0 und 1 wäre etwa so eine Textverarbeitung oder so eine Tabellenkalkulation, klar mit Basisnutzen und Netzeffektnutzen eben. Ne? So, welche Auswirkungen haben nun Netzeffekte auf solchen Netzeffektmärkten, beispielsweise Softwaremärkten? Und diese Auswirkungen, die haben, die sind nun also schon relativ heftig. Also, erste Aussage ist die, dass Netzeffekte häufig dazu führen, dass sich nicht immer der beste Standard durchsetzt. Da gibt es also eine Vielzahl von Beispielen. Machen wir es mal, da kommen hinten dran, kommen noch ein paar. Machen wir es erstmal hier anhand eines fiktiven Beispiels. Also stellen Sie sich vor, hier in Darmstadt findet sich irgendwie eine Gruppe von Studenten zusammen und sie entwickeln eine Software, die besser ist als die ganze Microsoft-Software. Ja, also bessere Textverarbeitung, bessere Tabellenkalkulation und so weiter. In den Ausdrücken von eben würden wir sagen, die Software bietet Ihnen einen größeren, bietet dem Anwender einen größeren Basisnutzen, als es die Microsoft-Welt tut. So, jetzt ist die Frage, ob Sie erfolgreich sein werden mit Ihrem Startup-Unternehmen, das diese bessere Software entwickelt hat. Und ich würde nicht viel Geld drauf setzen, ja, dass diese Startup-Firma erfolgreich sein wird. Einfach deswegen, weil Microsoft schon im Markt drin ist und sozusagen den Kunden schon einen entsprechenden Netzeffekt-Nutzen bieten kann. Einen Netzeffekt-Nutzen, den dieses Darmstädter Startup entsprechend nicht bieten kann. Ja. Es ist nämlich folgendes, ich nehme Sie sofort dran, nämlich folgendes Problem wird eintreten. Ja. Jeder einzelne Anwender wird sich sozusagen fragen, soll ich denn auf diese Darmstädter Software nun umsteigen, ja, wenn die irgendwelche tollen, besseren Funktionalitäten hat. Rentiert sich für mich als Anwender aber höchstwahrscheinlich nur dann, wenn alle meine Bekannten, Freunde, Geschäftspartner, ja, eben auch diesen Switch machen, auch diesen Wechsel machen. In dem Moment hätten wir wieder entsprechende Netzeffekte. Ja. Aber weil das unsicher ist, dass das so stattfindet, ja, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft in ihrem bisherigen Zustand einfach verharrt, ja, und dass sozusagen weiterhin der Microsoft-Standard der etablierte ist. Ja. Ja, das ist sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Er fragt, wie ist es denn mit Kompatibilität? Und lassen Sie mich mal eine Sekunde drüber nachdenken. Wenn vollständige Kompatibilität da wäre, also wenn man sozusagen das entsprechend konvertieren könnte, ohne großen Aufwand, müsste dieser Wettbewerbsvorteil von Microsoft zum großen Teil weg sein. Wir haben jetzt, dürfen jetzt noch so ein paar andere Sachen wie Schulungen etc. dürfen wir und Kenntnisse der Anwender dürfen wir, also Anwendungskenntnisse, dürfen wir nicht ganz vergessen. Aber grundsätzlich wäre durch eine solche vollständige Kompatibilität dieser Wettbewerbsvorteil von Microsoft in einer gewissen Weise weg. Und das ist ein sehr guter Hinweis, weil es auch wiederum ganz gut zeigt, warum es eben für große Softwarehersteller sehr häufig auch vorteilhaft sein kann, eine nicht vollständige Kompatibilität zu realisieren, damit das nicht stattfinden kann. Zunächst er, dann Ja, ich will.
Abgesehen davon, dass Office jetzt seinen Standard wieder geändert haben, gibt ja keinen Top mehr, sondern da ist das neue Größe hinten dran, um sich eben gleich mal wieder zu lernen.
Ja, also zunächst nochmal, der erste Punkt, ich wiederhole nochmal, das war ein sehr guter. Ich hole mal, wenn Sie gestatten, mal ein klein wenig aus. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass diese Netzeffektmärkte zu solchen Winner-Takes-it-all-Märkten neigen, Richtung Monopol. Ja? Auch aus so einem Grund, wie ich es gerade hier mit diesem fiktiven Studentenbeispiel eben dargestellt hatte. Dieser Markt für Office-Anwendungen ist eigentlich ein ganz guter, um das zu demonstrieren, weil vor nicht allzu langer Zeit gab es eben noch eine ganze Menge von Konkurrenten und Wettbewerbern zu Microsoft. Da gab es ich weiß gar nicht, ob Sie das noch kennen, so im Tabellenkalkulationsbereich gab es Lotus 1, 2, 3. Da gab es für die Textverarbeitung, erinnere ich mich noch, an WordPerfect. Damit habe ich, glaube ich, noch meine Diplomarbeit geschrieben, wenn ich das so ganz, ganz vage im Kopf habe. Und der einzige Wettbewerber, der für Microsoft eigentlich übrig geblieben ist, ist die Open Source Community. Das ist eben, und das ist das Beispiel, was der Kommilitone gerade gebracht hatte, ne? Das wäre eben für diese Anwendungssoftware, wäre es eben Open Office. Ne? Open Office, die es aber auch nie ganz geschafft haben, und das ist der Punkt, den er bringt, die es auch nie ganz geschafft haben, vollständig kompatibel zu sein. Ja, da hat also bei diesen Importen, Export-Dingern hat immer irgendwas geklemmt. Ja. Das ist ein schönes Beispiel. Die Frage lautet, und die ist in der Tat spannend, inwieweit es jetzt der nächste Wettbewerber, Google, entsprechend schaffen wird, die zurzeit Folgendes machen. Wenn Sie das ein bisschen genauer wissen, dann ergänzen Sie es bitte gerne. Also netzbasiert nun solche Office-Anwendungen anbieten wollen. Und so ein Kick von der Kiste soll eben sein, dass wir es relativ leicht haben sollten, an einem Dokument dann auch entsprechend gemeinsam zu arbeiten. Das ist so das, was ich dazu weiß. Vielmehr, ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Die Frage lautet, ob ich vermute, dass die eine gute Chance haben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann da auch nur spekulieren und ich würde eher skeptisch sein aus den genannten Gründen. Also dieser Zusatznutzen, der ist natürlich schon schön. Also wenn ich vielleicht dran denke an gemeinsame Erstellung von, wir haben gerade ein Buch fertiggestellt mit zwei anderen Autoren, ja, da kann sowas wirklich eine sehr spannende Sache sein, so gemeinschaftlich an einem solchen Dokument zu arbeiten, wo die Software praktisch Software as a Service mäßig, das ist da noch so ein neues Schlagwort, netzbasiert bereitgestellt wird. Ich muss aber andererseits sagen, dass ich bei so einem relativ wichtigen Projekt auch mich nicht trauen würde, das Risiko wäre mir zu hoch, da auf so eine neue Software zu setzen. Wenn das dann entsprechend sozusagen schief geht, ja, dann kann ich zwar sagen, okay, ich habe es innovativ versucht, ja, aber das interessiert mich dann letztendlich auch nicht mehr, wenn wir unsere 200 Seiten wieder neu schreiben müssen. Also ich würde eher dazu ticken, dass ich diesem Segment von Google keine so großen Chancen zubilligen würde, auch wenn es schön und innovativ ist, aus dem Grund, der Wettbewerbsvorteil durch Netzeffekte ist schon da von Microsoft und der ist heftig. Wäre so mein Gefühl.
Mhm. Jetzt noch die Frage, also zu der Verknüpfung der Themen, also diese beschränkte Kompatibilität, die ist doch aufgrund eines proprietären Standards von Microsoft drauf, oder? Also es ist ein de facto Standard,
ja. Richtig, ja.
Das ist doch das Problem.
Richtig. Ganz genau. Also wir reden bei dieser teilweisen Kompatibilität oder teilweisen Inkompatibilität reden wir genau von diesem Thema, über dieses Thema proprietäre Standards. Und das ist auch insofern ein heißes Thema, dass es eben jetzt verschiedene Standardisierungsinitiativen gibt, ja, die sich um die Fragestellung kümmern, in welchem Format denn jetzt solche Office-Dokumente abgespeichert werden. Und da gibt es verschiedene Standardisierungskräfte, wo wir dann wieder so einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Standards haben. Und die eine Truppe, die eine Initiative heißt Open Office, den Namen kriege ich jetzt zusammen und den anderen Namen habe ich jetzt leider vergessen, tut mir leid. Auf jeden Fall hinter der einen Initiative, und das ist sehr, sehr häufig so in der IT-Welt, steht Microsoft mit ein paar Partnern, die sie sich zum Teil auch sozusagen mit eingekauft haben. Ja. Und auf der anderen Seite stehen solche Player, die nach außen immer so die offene Standards, offene Softwarewelt repräsentieren. Und da sind sozusagen immer vorneweg zu nennen Google, da ist Sun Microsystems immer entsprechend dabei und fast die ganze Welt, ne, weil sozusagen das ist so eine Art Gegenbewegung zu Microsoft, ne, das müssen Sie auch sehen, dass die ganzen Open-Source-Bewegungen natürlich auch zum Teil dadurch getrieben sind, dass man sagt, okay, wir wollen ein Gegengewicht zu diesem Marktführer Microsoft setzen. Also Wettbewerb zwischen Standards und welcher gewinnt, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was vor allen Dingen die IT-Welt immer wieder entsprechend beherrscht. Ne? Würde sich dieses Startup-Unternehmen im Markt etablieren können? Gibt Probleme eben aufgrund der mangelnden Koordination der entsprechenden Marktteilnehmer. Ja, die Frage, die wir vorhin schon mal so bei dem Thema Verfahren und Microsoft angesprochen haben, ist natürlich auch die, was ist denn nun eigentlich die optimale Lösung aus gesamtwirtschaftlicher Sicht? Also da gibt es also durchaus auch Ökonomen, die jetzt nicht den Standpunkt der EU-Kommission vertreten, dem sagen, okay, das ist alles innovationshemmend, diese Policy von Microsoft. Es gibt eben auch Leute, die sagen, das ist jetzt, Liebowitz und Margolis sind so zwei Vertreter aus den USA, zwei Volkswirte, die die These vertreten, dass dieser Zustand, den wir haben, eigentlich ein sehr, sehr guter ist. Und wenn man das jetzt mal wenig kompliziert ausdrückt, würde man das wie folgt begründen, würde man wie folgt beschreiben, was sie sagen. Sie sagen einfach, es ist doch toll für den Anwender, wenn er alles aus einer Hand bekommt. Ja. Das Betriebssystem funktioniert relativ einfach. Also wenn Sie sich jetzt vielleicht mal einen neuen Rechner kaufen, ja, und legen die CDs ein, ja, dann installiert sich alles auf einmal. Sie haben den Real Player, Sie haben den Internet Explorer, Sie haben praktisch innerhalb von einer Viertelstunde vielleicht, würde ich mal schätzen, haben Sie alle möglichen Programme am Laufen. Ja. Und diese Ein-Anbieter-Welt, ja, dieses Quasi-Monopol, ist doch für die Anwender eine feine Sache. Das vertreten diese beiden sehr, sehr heftig, diese These. Kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber es ist letztendlich nicht beantwortet, diese Frage, was ist die optimale Lösung aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Man wird ja immer sagen, so klassische Monopoltheorie, Monopol kann nicht optimal sein. In so einem Fall bietet Monopol, muss man natürlich auch sagen, auch wiederum entsprechende Vorteile. Also einer der Hauptprobleme, mit denen sich die Unternehmen so in der IT-Welt herumschlagen, ist die heterogene IT-Welt und die heterogenen Standards. Und das ist so der Ansatz, dass es eben auch Vertreter gibt, die sagen, so ein Monopol kann eigentlich auch eine tolle Lösung sein. Ich würde es nicht unterschreiben, aber will es Ihnen sozusagen nicht vorenthalten, dass es diese Sichtweise eben auch gibt. Zweiseitige Netzeffekte machen wir ein bisschen später, wo wir den Videospielmarkt noch so als ein Beispiel für einen Netzeffektmarkt entsprechend einklinken werden. So, hier noch einige wichtige Begriffe, die Sie kennen sollten. Also diese Netzeffekte führen letztendlich zu einem sogenannten Login-Effekt. Ist genau das, was wir eben eigentlich schon ohne diese Folien besprochen haben. Login-Effekt zugunsten eines bestimmten Anbieters, ja, zum Beispiel entsprechend pro Microsoft. Und deswegen potenzielle Konkurrenten stehen deshalb vor einem Start-up-Problem. Ne? Also etwa dieses Darmstädter Start-up-Unternehmen, von dem wir eben gesprochen haben, das umso größer ist, je höher der Netzeffektfaktor ist, also je bedeutender die Rolle von Netzeffektnutzen im Vergleich zum Basisnutzen ist. Dabei ist insbesondere jetzt aus der Anwendersicht zu betrachten, ja, dass in dem Moment, wo so ein Login-Effekt besteht, hohe Switching-Costs anfallen. In Form von Anschaffungskosten, Einführungskosten für den neuen Standard. Die Investitionen in den ablösenden Standard gehen verloren. Also wo beispielsweise ein solcher heftiger Login-Effekt auch existiert, ist im Markt für, nehmen wir jetzt mal die betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Also betriebswirtschaftliche Standardsoftware von Playern wie SAP, von Playern wie Oracle. Oracle macht eben auch betriebswirtschaftliche Standardsoftware. sind insbesondere in den USA dort sehr, sehr erfolgreich mit den sogenannten Oracle Applications. Anbieter wie Siebel, Anwender wie das Unternehmen Sage aus Großbritannien, die entwickeln solche betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Und was wir da eben beobachten können, und das liegt eben auch zum Teil an Netzeffekten, ist, dass es kaum bei den Anwendern einen Wechsel zwischen diesen verschiedenen Produkten gibt. Es gibt kaum einen Wechsel. Also sozusagen, wenn jemand mal sich für SAP entschieden hat, dann bleibt er auch eben entsprechend in der SAP-Welt drin. Umgekehrt, wenn sich jemand mal für Oracle entschieden hat, bleibt er in dieser Welt drin, weil diese entsprechenden Switching-Costs in der Regel sehr, sehr hoch sind. Das liegt eben auch daran, oder bitte, ja, fang.
Ein Beispiel, wenn, wo es ein Wechsel ist, bei Fusionen, zum Beispiel bei Daimler-Chrysler.
Ja. Okay. Ja. Ja. Okay, das ist ein schönes Beispiel. Der Kommilitone nennt gerade ein Beispiel, wo das mal nicht stattgefunden hat, also beispielsweise bei Fusionen. Ja. Wenn sozusagen zwei Unternehmen miteinander verschmelzen, Daimler Chrysler war hier das Beispiel, dass dort dann, um sozusagen die IT-Welt zu standardisieren, zu harmonisieren, dann dem gesamten entstandenen neuen großen Unternehmen ein Standard übergestülpt wird. In dem Fall war das Beispiel Lotus Notes. Ne? Das wäre so ein Beispiel, wo das stattfindet. Aber es ist sozusagen ein Must, ja, sozusagen in dem Sinne, weil man will jetzt ja als ganzes Unternehmen auch miteinander kommunizieren. Ja? Und die Aussage von dieser Netzeffekttheorie lautet einfach, dass sozusagen dann unter normalen Umständen, sozusagen, wenn man sich erstmal auf einen Standard eingeschossen hat, ja, dass es dann relativ teuer ist, den alten abzulösen, um in einen neuen reinzukommen. Ne? Das liegt bei der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware. Allerdings muss man auch sagen, nicht nur an den Netzeffekten. Woran können Sie sich denn sonst noch vorstellen, dass das, sagen wir mal, relativ selten stattfinden wird, dass eine Software in so einem Unternehmen, so eine betriebswirtschaftliche Software durch eine andere abgelöst wird? Was können Sie sich denn noch vorstellen? Woran das liegt? Ja? Ja, richtig, das wäre so ein Punkt. Die Mitarbeiter sind schon sozusagen dann vielleicht fit in der SAP-Welt, richtig? Ja, Richtung, richtig, die Kosten eben für solche Schulungen. Hinzu kommt, dass so eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware in so ein Unternehmen viel stärker integriert ist, als das jetzt eine Software à la Microsoft vielleicht ist, weil sie eben schon direkt auf die bestimmten Geschäftsprozesse abgestimmt ist, ja. Weil sie vielleicht schon abgestimmt ist mit irgendwelchen alten Systemen, die in dem Unternehmen laufen. Ja? Also vielleicht laufen dort doch irgendwelche anderen alten Großrechnersysteme mit irgendwelchen alten Softwareprogrammen, Individualsoftware. Man hat da mal eine Schnittstelle programmiert, um diese alte Software mit dieser Standardsoftware entsprechend in Einklang zu bringen. Und wenn man das jetzt sozusagen alles neu, wenn man jetzt auf einen neuen Anbieter setzt, auf eine neue Software setzt, müsste das sozusagen alles wieder neu und von vorne entwickelt werden. Also deswegen findet eine solche, ist dieser Lock-in-Effekt sowohl in den Unternehmen relativ groß, ja, dieser Lock-in-Effekt aus den genannten Gründen, aber eben auch bei den Anwendern, ja, dass sie sagen, da könnten wir wieder dieses Beispiel hier unten von diesem Darmstädter Startup nehmen, dass man eben sagt, okay, die mögen zwar einen höheren Basisnutzen stiften, ja, diese neue Software, aber die Frage ist ja, ob sie auch Netzeffekte erzeugen können, in dem Sinne, dass auch andere Anwender sozusagen überspringen. Weil dieser Login, wir sind jetzt hier bei betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, in den Unternehmen eben so groß, dieser Login so heftig ist und ein Wechsel relativ unwahrscheinlich ist, hat die SAP vor kurzem ein sogenanntes Safe Passage Program aufgelegt. Hintergrund ist das folgende. In dem Markt für betriebswirtschaftliche Standardsoftware hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Unternehmensübernahmen stattgefunden. Also die Firma Oracle etwa, das ist der zweitgrößte Softwarehersteller der Welt nach Microsoft, Datenbanken und eben solche betriebswirtschaftliche Standardsoftware, damit machen die ihr Geld, sind sozusagen die Weltmeister der Unternehmensübernahmen. Ja. Also die kaufen im Softwarebereich fast alles, was nicht auf bei drei auf den Bäumen ist sozusagen. Ja. Und unter anderem solche großen Player haben sie gekauft wie J.D. Edwards und wie PeopleSoft. Ja. Also früher waren das die starken Player neben der SAP und Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards, wurde jetzt alles von Oracle entsprechend eingekauft. Ne? Mit dem Ziel, eben sozusagen in diesem Markt die Nummer eins zu werden, weil eben Softwaremärkte gleich Winner-Takes-It-All-Märkte und in dem Markt hat eine sehr starke Konsolidierung stattgefunden. So, und jetzt hat die SAP gesagt, okay, wir wollen jetzt aber doch irgendwas tun, dass diese Anwender von J.D. Edwards und von PeopleSoft Software vielleicht doch einen Anreiz haben, überzuwechseln in die SAP-Welt. Und insbesondere ist dieser Schachzug relativ clever, weil stellen Sie sich vor, Sie sind ein Anwender und Sie haben PeopleSoft Software am Laufen. Und PeopleSoft wird von Oracle übernommen. Da haben Sie als Anwender eine permanente Unsicherheit, was denn jetzt eigentlich mit Ihrer Software ist, was insbesondere mit Ihren Wartungsverträgen ist. Ne? Wie geht es eigentlich weiter? Das heißt, da sind Sie als Anwender, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, entsprechend nervös, was die Anbieterseite demnächst macht. Es ist also ein kluger Zeitpunkt, um diesen Leuten einen Anreiz zu geben, doch zu der eigenen Software überzuwechseln. Ja? Und da hat die SAP, so wie es hier auf der Folie draufsteht, sozusagen diesen Anwendern eine Menge von finanziellen Anreizen gesetzt, so nach dem Motto, das ist eure Welt, ist doch unsicher, in der ihr da lebt, ja, kommt doch einfach zu uns rüber. Ne? Und praktisch, wie es hier steht auf der Folie, entsprechend diesen Wechsel, ja, heftigst subventioniert. Ne? Heftigst subventioniert und ja, das wird man natürlich nie eine objektive Zahl kriegen, aber laut SAP war das Programm erfolgreich. Na gut, das werden Sie in jedem Fall verbreiten, solche Programme. Das werden Sie noch lernen in Ihrem Berufsleben. Ja. Die sind immer grundsätzlich von Erfolg gekrönt. Ja. Ich habe doch keinen Anbieter gesehen, der so ein Programm aufgelegt hat und gesagt hat, okay, das ist aber richtig in die Hose gegangen. Ne. Insofern können wir die Zahlen nicht nachvollziehen. Deswegen habe ich mal vorsichtig geschrieben, laut SAP insgesamt 485 Unternehmen, was unheimlich viel ist, ja, aufgrund dieses Safe Passage Programs dann zur SAP rübergewechselt. Ne. Also einfach sozusagen ein Anreiz. Ein Anreiz ist notwendig, um diesen Login-Effekt aufgrund der hohen Switching-Costs entsprechend aufzubrechen. So, diesen Login-Effekt und die Switching-Costs haben Ferrell und Salona, das sind zwei US-amerikanische Ökonomen, die im Bereich Netzeffekte sehr aktiv sind, hier mit so einer schönen Metapher, dem sogenannten Pinguin-Effekt beschrieben. Ja, die sagen nämlich Folgendes, hungrige Pinguine, die stehen so am Rand von so einer Eisscholle, ja, die stehen hier also herum und hier unten ist Wasser. Ja, und in dem Wasser da unten sind ein paar Fische, die sie gerne essen würden, aber es gibt eben auch ein paar Raubfische, ja, vor denen sie sich fürchten. Ja, dann stehen sie hier also auf dieser Eisscholle herum. Und das findet wohl tatsächlich so statt. Dann gucken die sich gegenseitig an und trauen sich nicht so richtig runterzuspringen. Das Phänomen ist nun, wenn einer von dieser Pinguine hier runterspringt und sich also praktisch ein Herz nimmt und sich traut, ja, dann springen die ganzen anderen sozusagen sofort hinterher. Ja. Und das ist praktisch genau natürlich jetzt sozusagen das Abbild mit der Fragestellung, ob sich eine Menge von Anwendern dafür entscheidet, zu einem neuen Standard überzuwechseln. Ja. Aufgrund von Abstimmproblemen kann es sein, dass die Anwender hier oben stehen bleiben, also auf gut Deutsch bei ihrem eigenen Standard bleiben. Aber wenn es erstmal losgeht, ja, und die Leute fangen also an, sich für den neuen Standard zu entscheiden, dass dann sozusagen so eine Art Kettenreaktion im Sinne von diesen positiven Feedbacks dann eben entsprechend in Gang gesetzt wird. Ne? Das ist hier sozusagen die Idee, die hier darunter steht, also einfach nur eine Illustration dessen, was wir auch schon an dem Beispiel mit dem Darmstädter Startup-Unternehmen hatten. Ja. Für die, erklären Sie nochmal bitte ein bisschen.
2007 mit
diesem
Dot.x.
Ja, ja.
Als neuer Standard wird sich das ja dann in ein paar Jahren sowieso durchgesetzt haben, weil nur noch das vertrieben wird.
Richtig, das Dot.x-Format von Microsoft, das wird sich mehr oder weniger automatisch durchsetzen. Microsoft bringt da halt einfach sozusagen den eigenen neuen Standard auf den Markt in den Produkten. Wird sich automatisch durchsetzen. Die werden auch nicht in diesen Pinguin-Effekt reinlaufen, weil sie sozusagen alle Kompatibilitäten ja selbst sichergestellt haben und in der Hand haben. Die Frage wäre halt, ob es ein neues innovatives Unternehmen, etwa hier das Darmstädter Startup, schaffen würde, ob die Anwender, also die Pinguine, springen, oder ob sie sozusagen alle auf der Eisscholle stehen bleiben. Oder ob es entsprechend Google mit dem neuen Standard entsprechend schaffen würde, dass die Anwender runterspringen, dass die Pinguine sich koordinieren. Ja, das ist auch eine Koordinationsfrage. Ich meine, man kann sich ja leicht vorstellen, der neue Standard bringt annahmegemäß einen höheren Basisnutzen. Wenn sich alle koordinieren würden und sich absprechen würden, ja, dann könnte sozusagen der Sprung zu einem entsprechenden neuen Standard dann für alle letztendlich vorteilhaft sein. Ne? Das ist ja auch so ähnlich wie vielleicht in das Thema Links- und Rechtsverkehr. Ja? Könnte man sich ja auch vorstellen, dass wenn sich sozusagen alle Länder darauf einigen würden, sich jetzt auf den Rechtsverkehr umzustellen, ja? Wenn diese Koordinationskosten erstmal überwunden wären, ja? Dass es langfristig für alle letztendlich besser wäre. Ne? Aber dieses Abstimmungs- und Koordinationsproblem, was es eigentlich ist, verhindert häufig eben den Wechsel zu einem tatsächlich besseren Standard. Ne? Und das ist genau das, was wir hier auf der Folie haben. Einige Beispiele dafür, dass sich eben aufgrund von Netzeffekten nicht der beste Standard durchgesetzt hat. Ne? Also da oben dieses Videorekorder-Beispiel. Das ist sozusagen der Klassiker schlechthin, ja, wo wir also sagen, dass Netzeffekte dazu führen, dass sich in dem Bereich Videorekorder einfach dieser VHS-Standard, obwohl technisch suboptimal, entsprechend auf dem Markt gehalten hat. Oder hier Tastatur QWERTY ist auch ein ganz schönes Beispiel. Dass die sich durchgesetzt hat. Das ist also praktisch, QWERTY steht hier für die Tasten, die hier praktisch in der obersten Zeile von Notebooks und Rechnern eben da sind. Links oben ist das Q, dann kommt das W und so weiter und so fort. Das ist also der Standard, den wir haben. Und dieser Standard habe ich mal in einem Artikel gelesen, da bin ich jetzt auch kein Experte drin, das wurde dort so beschrieben. Wurde damals entwickelt mit folgendem Ziel. Zu dem Zeitpunkt gab es noch diese Typenradschreibmaschinen, ja. Und wenn man da auf eine Taste gedrückt hat, dann kommt also so ein Ding dann davor und presst dann sozusagen den Buchstaben auf das Blatt Papier. Und die Zielsetzung der Entwicklung dieses Standards war es, dass sich diese Dinger, ich kenne den Ausdruck jetzt nicht, dass die sich nicht verhaken, ja. Das war also Zielsetzung bei der Entwicklung dieses Standards. Bei der Entwicklung der Anordnung dieser einzelnen Tasten. Jetzt kann man sich ja sozusagen rein vom, vom Gefühl her vorstellen. Also nicht, dass sie denken, dass ich darüber mehr weiß als sie. Ja, ich weiß darüber genauso wenig. Ja. Aber der gesunde Menschenverstand sagt einem, ja, wenn das die Zielsetzung war, ja, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese Tastaturanordnung eben auch optimal ist für das entsprechende Schreiben. Ja. Könnte man sich ja vorstellen, dass wenn bestimmte Worte, bestimmte Buchstabenkombinationen häufig stattfinden, dass dann eine andere Tastaturanordnung als die jetzige optimal wäre. Ne. Aber nichtsdestotrotz hat sich dieser Standard einfach gehalten, weil er entsprechend im Markt drin ist, obwohl vielleicht ein Umstieg letztendlich für die Gesamtwirtschaft besser gewesen wäre. Erst Sie, dann Sie, dann Sie. Hm?
Ja, aber eigentlich auch nur in Europa. In Amerika ist ja dann das ZMS-Y vertauscht.
Naja. Richtig, richtig. Da muss man ganz, ganz genau entsprechend. Bitte nochmal. Das mit dem Y und dem Z, die Vertauschung der Euro, der deutschen und der US-amerikanischen Tastatur, weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht weiß jemand, ja? Also da haben Sie schon so ein bisschen ergonomisch optimiert.
Mhm.
Mhm.
Im Deutschen wird das Z viel öfter benötigt als das Y. Und im Englischen wird Y sehr, sehr oft benötigt.
Das stimmt, ja. Das haben wir da häufiger im Englischen, das Y. Ja, okay. Die
französische Tastatur ist ja ganz anders. Die hat ja Assertiv A, Z, E, R, T, Y. Und auch beim Scrabble. Das Scrabble ist national angepasst. Im Französischen ist
viel. Was ist denn Scrabble?
Ach
ja, ach, das Ratespiel, okay. Ich war irgendwie gerade ganz anders. Okay.
Und da mussten die Französischen viel mehr Es angepasst, wie das Wörterbuch ist, was öfter vorkommt.
Aha.
Die sind national unterschiedlich.
Gut, okay. Okay, was Sie alles wissen, ja, ist ja gut. Hier war noch irgendwas? Hm. Okay, also wie gesagt, bin ich alles andere als ein Experte in diesem Ding. Das stand in so einem Paper von David entsprechend so als Beispiel drin. Hier ist vielleicht noch ein ganz nettes Beispiel dafür. Für das Thema nicht immer der beste technische Standard setzt sich durch TCP/IP. Also TCP/IP, wissen die meisten, ist sozusagen die Netzprotokollfamilie. Ja, die Netzprotokollfamilie, die dem Internet zugrunde liegt. Da gibt es dann also verschiedenste technische Standards. Also ein Beispiel für so einen TCP/IP-Standard wäre das FTP, das File Transfer Protocol. Und mit dem können Sie eben entsprechend Dateien von links nach rechts schieben. Ja, also können Sie jemanden zur Verfügung stellen, beispielsweise auf dem eigenen Server. Und das geht dann von der Übertragungszeit wesentlich schneller, als wenn Sie es etwa als E-Mail-Attachment schicken würden. Und außerdem können Sie größere Dateien bereitstellen. Ne? Das wäre so einer der Standards aus dieser TCP/IP- und Internetwelt. Vor einigen Jahren gab es eine sogenannte OSI-Initiative, Open Systems Interconnection. Vielleicht haben Sie mal gehört von diesem ISO-OSI 7-Schichten-Modell, so für Netzwerkstandards. Und diese Initiative, die war so ja recht relativ bekannt und war kurz davor, zum richtigen Standard zu werden, gerade zu Anfang der 90er Jahre. Und da gab es im Wesentlichen für die Protokolle, die wir in der TCP/IP-Welt jetzt eben drin haben, gab es entsprechende Protokolle aus dieser OSI-Welt auch. Also beispielsweise gab es statt diesem FTP, ne, Dateibereitstellung übers Netz, gab es einen Standard, der nannte sich FTAM, File Transfer Access and Management heißt das. Und dieser Standard konnte also eine ganze Menge mehr, als es nun FTP kann. Da konnten Sie bestimmte Teile von Dateien, konnten Sie die Dateien trennen und alles Mögliche machen. Also jeder Informatiker ist aufgeblüht, ja, und hat Ihnen gesagt, okay, das ist nun technisch das absolute Nonplusultra. Von diesem Standard FTAM spricht heute kein Mensch mehr. weil er ist schlichtweg durch die TCP/IP-Internetwelle überrollt worden. Ja. Irgendwann war es dann soweit, dass auf allen möglichen Unix-Rechnern diese TCP/IP-Protokolle einfach kostenlos drauf waren, während die in der OSI-Welt, das haben wir mal beim großen Chemieunternehmen, haben wir das mal durchgerechnet, einfachste Produkte, die einen Dateitransfer zwischen verschiedenen Großrechnerwelten ermöglicht hatten, damals so in der Größenordnung von 300.000 Mark lagen. Ne? Also einfach sehr, sehr extrem teuer waren. Ja? Während halt diese ganzen, das ist für Sie eine Selbstverständlichkeit heute, dass alle möglichen Dienste, die es da so gibt, softwarebasiert, ist ja letztendlich alles kostenlos. Ne? Mehr oder weniger alles for free. Und dann ist praktisch der technisch suboptimale Standard, hat sich eben entsprechend durchgesetzt, etabliert und wird bleiben. Ja. Oder ein noch schöneres Beispiel ist vielleicht, haben wir jetzt nicht auf der Folie drauf, ist HTML, ja, also dieser Standard zur Beschreibung von Netzseiten, den wir schon mal am Anfang hatten. Ist entwickelt worden von Tim Berners-Lee und das hat er eher so ein wenig nebenher betrieben. Ja. Und er hat in einem Interview auch mal gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass HTML zu dem Standard für das World Wide Web wird, ja, hätte ich es wesentlich besser gemacht. Ja. Also in dem Moment, wo so ein Standard erstmal, wie er eben so ist, im Markt drin ist, ja, ist er eben drin und hat damit einen Wettbewerbsvorteil, der aufgrund dieses Koordinationsproblems, dieses Pinguin-Effekts, ja, also kaum mehr aus dem Markt entsprechend rauszukriegen ist. Ja. Das ist das Phänomen, mit dem wir es hier entsprechend zu tun haben. Ja, und das werden wir heute uns abschließend nochmal angucken. Zwei Modelle von Arthur, die eben genau das zeigen, ja. Den Wettbewerb zwischen verschiedenen Standards. Und eine Erkenntnis wird sein, dass die Frage, welcher Standard sich letztendlich durchsetzt, dass es durch viele zufällige kleine Ereignisse beeinflusst werden kann. Wir werden sehen, dass es sogenannte Pfadabhängigkeiten gibt, dass diese beschreiben letztendlich sozusagen, wie sich so ein Standard diffundiert über die Zeit. Und wir werden auch sehen, dass es da prinzipiell zu einem Login in eine inferiore Technologie, also eine suboptimale Technologie kommen kann. Zwei Modelle werden wir uns hier jetzt kurz anschauen. Das erste werden wir uns sehr kurz anschauen, weil es ist sehr, sehr einfach, fast ein bisschen trivial. Arthur hat mal folgende Annahmen hier getroffen, um letztendlich zu zeigen, dass wenn ein Standard erstmal in einem Markt drin ist, ja, dass er dann schwer zu verdrängen ist. Ne? Also sozusagen hier der Power der ersten Benutzer, der ersten Entscheider. Also er geht in seinem einfachen Modell davon aus, dass es ein Netzwerk A und ein Netzwerk B gibt. Netzwerk A würde jetzt heißen, wird gebildet von den Benutzern, die sich für einen Standard A letztendlich entscheiden. Ja, das könnte jetzt vielleicht der von Microsoft favorisierte Standard für die Speicherung von diesen Word-Dokumenten handeln. Das könnte der eine sein. Und der andere Standard könnte jetzt vielleicht diese entsprechende Gegeninitiative dieses anderen Konsortiums sein. Die Annahme ist einfach, wenn hier null verschiedene Nutzer des entsprechenden Standards A existieren, dann bringt der Beitritt von mir zu diesem Standard A oder die Nutzung dieses Standards mir irgendeinen Gewinn von 10. Wenn ich allerdings dem Netzwerk B beitrete, bei null bisherigen Nutzern, bringt es mir einen Nutzen von 4. Bei 20 Nutzern würde mir der Beitritt zum Standard A einen Nutzen von 12 stiften und der Beitritt zu dem Standard B oder dem Netzwerk B 10 Geldeinheiten. So. Wenn wir jetzt sozusagen hier starten würden, wird natürlich jeder sofort sagen, okay, ich wähle den Standard A, weil der mir einen entsprechenden höheren Nutzen bietet. Ne? Keiner von uns würde hier etwas weiter nach hinten gucken und würde sagen, okay, ab 40 Teilnehmern des Netzwerkes, ja, übersteigt aber der Nutzen, den ich durch meinen Beitritt zu B realisiere, den im Vergleich zu A. Ne? Das heißt, hier wird man dann einfach sehen, sind keine Nutzer im Netzwerk beigetreten, werden sich die ersten Nutzer für den Standard A entscheiden. Ne? Und aber auch wenn das nämlich so losgeht, wird man nie sozusagen dazu kommen, dass man diese Größenvorteile des Standards B nutzen kann. Ne? Also die ersten Entscheider sozusagen, wie man mal sozusagen angefangen hat, diese Standards zu bewerten, geben letztendlich den die Entscheidung darüber, wie sich ein Standard entsprechend durchsetzt. Etwas schöner finde ich dieses Modell B, was Arthur vorgeschlagen hat, da das doch ein bisschen besser noch zeigt, wie Nutzer so in Bezug auf Basisnutzen einerseits und Netzeffektnutzen andererseits entscheiden. Ne? Da können wir uns auch wieder das Beispiel von dem Darmstädter Startup sozusagen überlegen. Also, wir gehen hier von Folgendem aus. Wir haben zwei verschiedene Standards oder Technologien, nämlich A und B. Jetzt haben wir zusätzlich zwei Nutzertypen, die nennt Arthur die R-Akteure oder die S-Akteure. Ja? Die grundsätzliche Annahme ist die, dass die R-Akteure, ja, grundsätzlich den Standard A präferieren. Grundsätzlich präferieren heißt einfach, dass der für die einen höheren Basisnutzen hat. Und für die S-Akteure grundsätzlich gilt, dass für sie B einen etwas höheren Basisnutzen hat. Also der eine präferiert halt die eine Software, der andere tendenziell eher die andere. Der Gesamtnutzen der Anwendung von A oder von B ergibt sich nun einerseits aus dem Basisnutzen und andererseits aus dem Netzeffektnutzen, also so ähnlich wie in dem Bild, was Sie dort gesehen haben. Die Annahme hier ist auch ein linearer Zusammenhang. Den Basisnutzen, den drücken wir hier wie folgt aus. AR, ja, ist der Basisnutzen der Technologie A für alle R-Akteure. Der Basisnutzen der Technologie A für die S-Akteure wird mit AS bezeichnet. Und das sind dann jeweils die Basisnutzen der Technologie B für den R-Akteur und für den S-Akteur. So, jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass für die R-Akteure gilt, dass der Standard oder die Technologie A einen höheren Basisnutzen als B hat, also AR ist größer gleich BR. Für die S-Akteure gilt das Umgekehrte, also die präferieren dann eher diese Technologie B im Vergleich zu A, was sich hier durch diese Relation der Basisnutzen ausdrückt. So, jetzt gibt es neben dem Basisnutzen natürlich noch einen Netzeffektnutzen, der sozusagen das Besondere an dem Modell ist. Wie gesagt, Annahme eines linearen Nutzenzuwachs, dass wir eben sagen, der Nutzen wächst linear mit der Anzahl der Nutzer für die Technologie A, NA, beziehungsweise mit der Anzahl der Nutzer der Technologie B, NB. Also für die Technologie A gilt dann eben, dass dieser Netzeffekt-Nutzen für die R-Akteure, so wäre das hier zu lesen, ist R mal NA, also eine Art Grenznutzen, mal Anzahl der Nutzer von Technologie A, beziehungsweise S mal NA, also den entsprechenden Netzeffektnutzen der S-Akteure. Bei NA bleibt natürlich Anzahl der Nutzer dieser Technologie A. Und für Technologie B gilt sozusagen das alles andersherum. Arthur hat auf Basis dieser Annahmen nun ein Simulationsmodell entwickelt, das sich nun dadurch auszeichnet, dass sozusagen zufallsgetrieben per Zufallszahlengenerator entschieden wird, ob sich nun ein R- oder ein S-Akteur zwischen diesen beiden Technologien entscheidet. Ja, also es wird simuliert per Zufallsgenerator, wird jetzt nun ein R- oder ein S-Akteur praktisch aus dem Topf gezogen. Und logischerweise wählen die Akteure dann die Technologie aus, die ihnen den höchsten Gesamtnutzen stiftet, also Basisnutzen plus Netzeffektnutzen. Ja. Dabei gilt, der Gesamtnutzen der Technologie A beträgt für die R-Akteure AR, also der Basisnutzen der Technologie A für die R-Akteure, plus R mal NA, also NA die Anzahl der Nutzer und R entsprechend der Grenznutzen für diese R-Akteure. Entsprechend beträgt für die R-Akteure der Gesamtnutzen für die Technologie B, BR, da muss man sich wirklich konzentrieren, dass man das hier nicht durcheinander bringt, BR, also der Basisnutzen der Technologie B für den Akteur R, plus dieser Grenznutzen mal Anzahl für die, also Grenznutzen für die R-Akteure mal Anzahl der Nutzer des Standards B. Ne? Parameter R, ich hatte es eben schon gesagt, ist der Grenznutzen und die S-Akteure machen praktisch genau das Gleiche wie die R-Akteure logischerweise. Ne? Wie auf der letzten Folie schon gesagt, haben die R-Akteure dabei annahmegemäß eine Präferenz für Technologie A. Präferenz wird ausgedrückt durch den höheren Basisnutzen und die S-Akteure haben einen höheren Basisnutzen für die Technologie B als entsprechend A. So, und jetzt hat er da auf dieser Basis eben eine Vielzahl von Simulationsläufen gemacht und diese Simulationsläufe, die veranschaulichen jetzt, finde ich, sehr gut, wie es dazu kommt, dass sich eine bestimmte Technologie, ein bestimmter Standard entsprechend durchsetzen kann. Also zunächst mal würde natürlich gelten, wenn jetzt hier etwa, wir würden also die Simulation würde praktisch hier an diesem Punkt starten. Ja? Wenn jetzt der Zufallszahlengenerator auswirft, dass sich als erstes ein S-Akteur entscheidet, ja, würde er in dem Moment, wo noch keine entsprechenden Entscheidungen gefallen sind, er wäre also der Erste, würde der S-Akteur natürlich für die Technologie B sich entscheiden, weil sie ihm den größeren Basisnutzen stiftet. Netzeffektnutzen haben wir ja noch nicht. Ne? Also würde dieses Pendel hier erstmal so in Richtung nach unten, Richtung Technologie B ausschlagen. Wenn jetzt ein A-Akteur entscheidet, wird sich der, oder zwei oder drei A-Akteure entscheiden, würde sich das Pendel vielleicht hier nach oben dann Richtung Technologie A entscheiden. Und so pendelt das hier entsprechend um diesen Nullpunkt herum. Spannend wird es dann sozusagen in dem Moment, in dem hier eine bestimmte Schwelle unterschritten wird. Ja? Wenn sozusagen das Pendel mal hier nach unten ausschlägt. Ne? Weil man dann eben zeigen kann, dass wir nun in eine Situation kommen, in der es sowohl für die R als auch für die S-Akteure sinnvoll ist, nun entsprechend die Technologie oder den Standard B zu wählen. Ja? Warum ist das hier so? Das ist hier einfach so, für den S-Akteur sowieso, für den hat diese Technologie B sowieso einen höheren Basisnutzen, aber es gilt eben auch für die R-Akteure. Ne? Warum gilt es auch jetzt für die R-Akteure? Einfach, ja? Genau, das gilt jetzt richtig, das gilt also jetzt auch für die R-Akteure genau deswegen, weil der Netzeffektnutzen, den ihm die Technologie B nun bietet, größer ist als seine Präferenz, die er ursprünglich für die Technologie A hatte. Also praktisch größer als die Differenz zwischen diesen verschiedenen Basisnutzen. Ja, also der höhere Netzeffektnutzen, den er nun realisiert, überkompensiert also seine Präferenz für die andere Technologie. Und das zeigt eigentlich ganz schön, wie sich so dieses Modell zeigt, schön, wie sich sozusagen auf Netzeffektmärkten die Konsumenten, die Anwender Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen dann sozusagen in vielen Fällen sozusagen terminieren in die Richtung, dass letztendlich sich eben ein Anbieter, ein Standard, eine Technologie durchsetzt im Sinne von Winner Takes It All Markets. Okay, das war's für heute und nächste Woche machen wir mit diesem Thema Standardisierung Netzeffekte weiter, wenn wir ein entsprechendes Modell kennenlernen.